Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Dolesky und Timo Eckers. So, heute dabei ist der David und er hat uns eine wunderbare Geschichte mitgebracht. So richtig Startup, Silicon Valley, klein gegen groß und das im deutschen Energiemarkt. Und ja, ich freue mich sehr, dass er dabei sein kann. Er ist bei GridX unterwegs zusammen mit seinem Kollegen Andreas und in diesem Podcast erzählen wir die Geschichte ganz von Anfang an, wie kam es zu der Idee, ein Startup im Energiemarkt im Deutschen zu gründen, sich damit zu beschäftigen, dass Haushalte autarker werden können, Technologie zu entwickeln, die all diesen Gerätezoo, der zu Hause entsteht in der dezentralen Energiewelt, also PV, Batterien, Ladesäulen und so weiter, wie man das alles einfach vernetzen kann, also wirklich einfach. Und ja, wie man daraus ein Unternehmen baut, das dann langsam größer wird. Und ja, seid gespannt auf eine tolle Gründergeschichte mit David. Heute zu Gast im Utility 4.0 Podcast ist der David, frische 30 gerade geworden, wie er mir eben erzählt hat, und geilerweise noch ein Podcast. Mikro geschenkt, insofern hoffe ich hier auf beste Qualität in diesem Podcast. Ja, David ist von GridX. Ich weiß immer nicht, soll ich Startup sagen, soll ich Unternehmen sagen, soll ich Scale-Up sagen, whatever. Also werden wir gleich rausfinden von GridX. Sitzt hier am Tisch, wo bist du eigentlich gerade? In München oder in Aachen?
In München. Nee, in München cool. Tatsächlich.
Ja, okay, in München. Sitzt der David und ja, wir fangen immer so an, dass wir einfach mal kurz vorstellen, wer du so bist, was dich so angetrieben hat die letzten Jahre und ja. Herzlich willkommen, David. Freue mich, dass du da bist.
Dankeschön, Timo. Freut mich, da sein zu können. Ganz liebe Grüße aus München. Ja. Und ja, eigentlich wäre ja am Wochenende Oktoberfest gewesen. Oh. Ich glaube, das führt dazu, dass einige Münchner, glaube ich, ein paar Kilo weniger auf den Rippen haben am Ende des Jahres.
Ach, was machen die alle? Die wandern wahrscheinlich durch die Stadt und müssen aber irgendwas Alternatives machen, oder? Söder hat doch schon irgendwie gesehen, oh scheiße, die sind jetzt da überall, rotten sich woanders zusammen.
Ja, deswegen ist auch die Theresienwiese komplett gesperrt. Ja, okay. Ich bin mal gespannt, was den Leuten einfällt. Genau. Ich bin der David, einer der beiden Gründer von GridX und komme ursprünglich vom schönen Bodensee oder ganz aus der Nähe, eigentlich aus dem tiefsten Schwabenland. Bin dann zum Studium nach Aachen gegangen, wo ich dann auch die rheinische Kultur kennenlernen durfte und bin dann sozusagen über ein paar Umwege dann zur Trianer gekommen, auch als Werkstudent, wo ich meine ersten energiewirtschaftlichen Erfahrungen gemacht habe. Ja, und das war für mich eigentlich so der Startpunkt, mich eigentlich näher mit dem Thema Energie auseinandersetzen zu können.
Und warum bist du da überhaupt eingestiegen in diesem Energiethema? Also, was hast du nochmal studiert? Was war dein Fach?
Ich habe tatsächlich Bergbau studiert.
Aha, okay. Also wolltest du eigentlich unter die Erde oder?
Nee, also der.
Was war da die Motivation?
Ich sage immer Bergbau, weil die Leute können sich am meisten so da vorstellen. Das hieß dann Resource Engineering und eigentlich dann später nachhaltige Energieversorgung. Und das war eigentlich für mich der Trigger, das Ganze zu studieren. Und habe mich eigentlich nach dem Studium schon immer oder nach der Schule damit auseinandergesetzt, was will ich eigentlich später mal machen. Und da war das Thema Energie für mich eigentlich schon immer relevant.
Okay, wir mussten die Verbindung gerade ein bisschen tunen. Okay, Bergbau studiert in Aachen, dann eingestiegen in die Energiewirtschaft. Und ich höre so ein bisschen raus, weil es auch nachhaltige Energiewirtschaft war, David, dass du schon so ein Nachhaltigkeitspunkt bei dir mit drin war. Warst du schon so immer der Typ, so der geguckt hat, was ist mit der Umwelt, was ist mit unserer Erde, ist das so? Was dich auch früh schon geprägt hat?
Absolut. Also ich glaube, das war für mich immer schon so ein Trigger-Thema. Ich glaube, ich würde es eher unter das ganze Thema Impact steuern. Ja, genau. Also wie kann ich eigentlich irgendwie auch was Sinnvolles tun? Und da war eigentlich das Thema Nachhaltigkeit, Energie irgendwie sehr naheliegend und habe mich eigentlich immer dafür interessiert.
Ach so, interessiert. Du wolltest jetzt nicht weit. Du sagst, das ist am Punkt am Ende des Satzes. Okay.
Ach so,
ja. Und was würdest du sagen, jetzt bist du junge 30, was würdest du denn gerne noch erleben in dieser Branche, wo du jetzt unterwegs bist, wenn du sagst, dir liegt dein Impact sozusagen, liegt dir am Herzen, was mit welchen Impact möchtest du gerne haben, wenn du mit 60, 70 zurückgeschaut hast?
Ich würde gerne sehen, dass viele der alten Hasen auch in der Branche vielleicht nicht recht hatten, dass sich Braunkohle und andere konventionelle Energieträger durchsetzen. Also ich glaube, am Ende des Tages, ich würde sehr, sehr gerne sehen, dass viele Elektroautos auf den Straßen sind, dass wir eigentlich ja keine Verbrennungsmotoren mehr haben, und dass wir es wirklich geschafft haben, auch auf der regulatorischen Seite all die verschiedenen dezentralen Assets von der PV-Anlage bis zum Batteriespeicher wirklich intelligent in den Strommarkt einzugliedern und handelbar zu machen.
Also glaubst du, das dauert die 30 Jahre oder kann man da vielleicht auch früher mit fertig sein? Wie ist deine aktuelle Einschätzung?
Ich glaube nicht mehr, dass das 30 Jahre dauert. Ne? Das glaube ich auf jeden Fall nicht. Ich glaube, vielleicht dauert das 30 Jahre, dass all die ganzen Geräte digitalisiert und angebunden sind. Aber ich glaube, dass ein Großteil schon viel früher kommen wird.
Okay. Und nochmal so, wie kommst du jetzt hier rein in den Podcast? Was ist so das, was dich gerade in deinem Job, vielleicht heute oder in diesen Tagen, gerade am meisten beschäftigt, wenn es um GridX geht?
Also Stand der letzten Tage ist es für uns tatsächlich das Thema Elektromobilität, Ladeinfrastruktur. Da erleben wir einfach eine wahnsinnige Nachfrage, unterschiedliche Gesichtspunkte. Und das umtreibt uns und natürlich die neue WEG-Novelle.
Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Natürlich habe ich es mitbekommen. Ich mache Post-EEG, da habe ich auch schon reingelesen. Ja.
Endlich haben die Eigentümer dann auch wirklich mal ein Anrecht auf die Ladeinfrastruktur. Ich kenne es selber hier in München. Ich wohne im Mietshaus, also als Mieter. Und die letzte Versammlung hat sich einfach dagegen ausgesprochen, Ladeinfrastruktur aufzubauen. Und das ist natürlich extrem ärgerlich, wenn sich da allein einer dagegen in der Vergangenheit ausgesprochen hat.
Ach so, einfach diese Eigentümergemeinschaft kann jetzt nicht mehr sagen, nö, mache ich nicht. Ne? Das steht da, oder was steht genau drin an der Stelle?
Genau, an der Stelle steht dran, dass wirklich jemand, der das haben möchte, das auch durchsetzen kann. Muss natürlich einen Teil der Kosten oder einen Großteil der Kosten dann auch auf seine eigene Kappe nehmen. Aber es kann eben nicht mehr blockiert und verhindert werden. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Okay. Und da wachen bestimmt jetzt viele auf und sagen, endlich kann ich jetzt meinen Nachbarn, kann ich mich da mal durchsetzen. Okay, und in deinem Job jetzt so, da versuchst du dich jetzt so ein bisschen reinzudrehen und so ein bisschen das Momentum da aufzunehmen wahrscheinlich, oder?
Ja, absolut. Ich glaube, das wird nochmal ein großer Beschleuniger werden für das ganze Thema.
Okay. Ja gut, dann steigen wir doch mal ein. GridX, du sagst es immer schon so schön, du hast irgendwie so ein Flow in deinem, wenn du das so aussprichst, ich fange dann immer noch so komisch GridX an. Das ist dein Unternehmen, das hast du gegründet, 2016 habe ich mir hier so schlau notiert. Wie ist es denn dazu gekommen? Du warst vorher, hatte ich jetzt abgespeichert, in der Energiewirtschaft auch unterwegs, oder? Bei Trianel?
Genau.
Und was ist dann passiert, dass du dieses Unternehmen gegründet hast?
Ich war zusammen mit meinem Mitgründer in Ecuador unterwegs, wie man sich das so vorstellt, erste Mal Südamerika mit dem Rucksack unterwegs. Und ja, wir sind da durch die Dörfer gewandert und ich glaube eigentlich das Hauptproblem, was wir hatten, wir mussten noch ein paar Sachen abschicken mit dem Internet. Ja. In diesen Dörfern ist aber ständig der Strom ausgefallen. Und sie hatten aber ein Diesel-Notstromaggregat. Und wir haben uns gefragt, warum zur Hölle haben die keine Solaranlage mit Batteriespeicher? Das wäre doch deutlich...
Naja, es ist halt Ecuador, hätte ich mir geantwortet.
Ja, aber ich stelle mir einfach so ein Dieselaggregat deutlich teurer vor als vielleicht so eine günstige Solaranlage oder auch einen kleineren Batteriespeicher. Aber auf jeden Fall haben wir uns da nochmal näher mit dem ganzen Thema beschäftigt, wie das eigentlich auch in Deutschland und Europa aussieht. Und aus unserer Erfahrung auch schon in der Industrie haben wir eigentlich gewusst, hat die meisten Solaren, die sind eben in der EEG-Vergütung drin, aber es ist eigentlich kein wirklicher Plan, Solaranlagen, aber auch Batteriespeicher in irgendeiner Form, ich nenne es mal wirklich intelligent, in das Stromnetz zu integrieren. Und ja, da haben wir gesagt, ich glaube, da wird sich viel ändern in der Zukunft. Also jetzt nicht nur aus Solaranlagen und Batteriespeichersicht, sondern eben auch aus dem Thema Elektromobilität. Und wie können wir eigentlich dabei helfen, das Gesamtsystem für den Kunden, aber auch für das System an sich, also für die Volkswirtschaft, effizienter und nachhaltiger zu machen. Und so ist das aber eigentlich gekommen.
Das war wirklich ein Urlaub. Also ich glaube, der Name war eben ein bisschen verschluckt. Wie heißt der Mitgründer nochmal?
Andreas Bucke.
Ah, okay. Und das war wirklich dann nur so ein Urlaubserlebnis. was euch dazu gebracht hat. Ich meine, ihr hattet ja Jobs. Ihr hättet ja auch sagen können, ja, das setzen wir jetzt da oben, wo wir sind, sozusagen. Bei Trianel, keine Ahnung, mache ich eine Ecke auf oder ich weiß nicht, wo der Mitgründer unterwegs war. Was hat euch dann getrieben zu sagen, nee, jetzt machen wir uns gleich mal schön selbstständig? Ich finde es gut, aber ich stelle mir nur so vor, wie ist ja schon ein größerer Schritt.
Ja, ich glaube, da waren eigentlich so zwei Faktoren ausschlaggebend. Der eine war tatsächlich, wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass als Angestellter oder in einer angestellten Position, ich glaube, Innovation zum Teil wirklich schwierig durchsetzbar ist. Das hängt natürlich immer maßgeblich von den Vorgesetzten und vom Team ab. Aber man hat vielleicht nicht immer die Gestaltungsspielräume, die man gerne hätte. Und der zweite Punkt war, wir waren eigentlich beide schon immer, ich nenne es mal, Gründertum, Unternehmertum affin.
Ah, wirklich?
Ja, ja, also wir haben uns schon immer wieder über Ideen ausgetauscht und ja, da saßen wir nicht Montanita, wie hieß das? Cuenca in Ecuador und ja. Haben in einem Café die ersten Skizzen auf eine Serviette gemacht. Dann haben wir uns wirklich so das Versprechen gesagt, wenn wir jetzt in Deutschland sind, dann machen wir es auch einfach mal.
Ja.
Also jetzt sind wir noch jung, nichts zu verlieren. Genau. Einfach mal ausprobieren.
Ja. Gute Idee. Ich habe das irgendwie nie geschafft und bewundere das dann immer, aber genau, es ist, man sollte es machen, solange man noch nicht so viel angehäuft hat und so viel Verantwortung für irgendwas hat. Und ihr habt es dann auch wirklich gemacht. Ihr seid also zurückgekommen und habt, stand das dann schon fest oder wie ist das so entstanden? War das klar, wir machen das, was wir heute machen, oder seid ihr irgendwie anders gestartet? Oder womit seid ihr eigentlich gestartet als allererstes?
Im Kern hat sich das, glaube ich, relativ wenig verändert, also auch von der Technologie. Ich glaube, so ein bisschen die Zielkunden haben sich verändert. Wir hatten anfangs noch einen relativ starken Fokus auf B2C und haben immer das sozusagen vom Häuslebauer aus gedacht.
Ja.
Haben aber dann gemerkt, dass wir nicht die Leute sind, die wirklich nach einer Endkundenlösung skalieren wollen, sondern haben eigentlich festgestellt, dass das, was wir eigentlich technologisch aufgebaut haben, ist viel, viel relevanter auch für die ganzen Großen in dem Markt. Und wie können wir eigentlich den Unternehmen dabei helfen, genau solche Produkte auch in den Markt zu bringen?
Was habt ihr euch denn überlegt für den Häuslebauer? Also wo habt ihr jetzt, oder wie würdest du es so beschreiben? Was wolltet ihr ihm jetzt geben?
Wir wollten ihm tatsächlich die Teilnahme vor viereinhalb Jahren unter anderem am Regelleistungsmarkt ermöglichen. Ja. Und zwar unabhängig mit welcher Batterie und mit welchem Hersteller. Also wir haben gesagt, wir wollen keinen Closed Shop machen. Also wir wollen nicht, es gibt ja andere Systeme, die gehen nur mit dem Hersteller X und der kann aber nicht mit den anderen Produkten im Haushalt sprechen, sondern wir haben von vornherein gesagt, wenn wir was machen, dann glauben wir an ein herstellerunabhängiges, offenes System. Und wollen eben allen die Möglichkeit geben, an solchen Erlösquellen auch zu partizipieren, um sozusagen eigentlich einen Einstieg in solche, ich nenne es mal, erneuerbaren Themen noch einfacher zu machen, kostengünstiger. Das war so unser Haupttrigger.
Das war ja eigentlich cool, weil 2016, ich habe nämlich gerade eben den Podcast live gestellt mit der Susanne Funke. Da haben wir so ein bisschen in diesem Clean Energy Package rumgewühlt von der EU. Und da steht es ja genau drin, wir möchten eigentlich den Endkunden, den Prosumer, wollen wir irgendwie mehr integrieren in das ganze System, näher an die Märkte bringen. Und das kommt ja jetzt erst sozusagen so langsam. Und eigentlich ganz cool, dass ihr das 2016 dann schon so euch vorgenommen habt. Da hat man, denke ich, schon relativ weitsichtig gewesen und man hat genug Zeit, da was aufzubauen. Und was habt ihr denn jetzt konkret, wenn ich 2016, 2017 wart ihr am Markt, wenn ich jetzt so ein Häuslebauer bin, oder nicht Bauer, aber ich habe ein Eigenheim, habe PV damals, weiß ich nicht, bin mit meiner Batterie da vielleicht unterwegs, bin in der EEG-Vergütung vielleicht drin. Was habt ihr konkret gebaut, damit er das kann, damit ich an die Märkte konnte? Oder?
Also für den Prosumer, ja, genau, also für den Prosumer-Kunden hatten wir tatsächlich ein herstellerunabhängiges Energiemanagementsystem bereitgestellt, was eben PV, Batteriespeicher, Ladeinfrastruktur und sogar die Wärmepumpen integrieren kann im Gesamtsystem. Das ging über die Gridbox und das haben wir das Ganze gekoppelt mit einem entsprechenden Reststromvertrag. Also wir waren tatsächlich selber Energieversorger.
Ah, seid ihr immer noch, oder?
Wir haben es jetzt Ende des Jahres, bis Anfang des Jahres dann auch aufgelöst, weil das einfach nicht mehr unser Fokus war.
Genau, aber am Anfang habt ihr quasi so das komplett, den kompletten Energiebedarf natürlich irgendwie.
Genau. Also wie gesagt, aus Kundensicht, der Kunde möchte es so einfach wie möglich haben. Der möchte so ein, wir haben es immer rundum Sorglos-Paket genannt. Ja. Er möchte nachher einen einzigen Ansprechpartner haben, auch mit den entsprechenden Gateway-Herstellern, also Smart-Meter-Herstellern kooperiert, ne? Also in Anführungszeichen Smart-Meter, für, ne, gibt es ja die ganzen Zählerkonzepte, damit man überhaupt solche Anlagen nachher in die Regelleistung oder in die Direktvermarktung auch bringen kann. Und haben das dann auch wirklich an den Mann gebracht und 2016, 2017 im Markt verkauft.
Also da konnte ich dann 2017 so eine Gridbox, GridXbox mir kaufen. Wo eigentlich? Habt ihr das direkt?
Genau, zum einen direkt bei uns über unsere eigene Homepage. Ja. Aber zum anderen, wir hatten auch ein eigenes Fachpartnernetzwerk, 150 Fachpartner, die gibt es auch immer noch, auch mit einem Großhandel dahinter, die das dann über diese Kanäle dann an Installateure weiter vertrieben haben.
Und wie ging das jetzt nochmal? Jetzt nehme ich, kriege ich das Gerät. Ich meine, das habe ich mir auch durchgelesen, wie es heute ist. Ich denke mal, das war damals auch schon in Grundzügen so. Ich habe das Gerät und ihr wolltet das ja Plug and Play machen. Ich stecke es in die Steckdose, verbinde das mit meinem WLAN und dann sucht es sich den Rest zusammen. Ist das richtig?
Das ist perfekt erklärt. Da könntest du bei uns direkt als Schulungsleiter anfangen.
Ja, okay, ich gehe weiter. Die Frage aber dann, so die PV-Anlage, war die dann auch schon über das WLAN, über das Internet verbunden oder der Speicher? Und ihr musstet ja ran an diese Geräte. Genau. Und ich weiß nicht, waren die immer alle schon im Netz? War das immer schon so?
Bei fast allen, ich nenne es mal neueren Anlagen, mal Stichtag, ich habe jetzt ja kein genaues Datum, aber so nach 2010, 2011, waren die meisten Anlagen tatsächlich schon im Internet. Ja. Was einfach daran lag, dass die Hersteller auch eigene Updates aufspielen wollten.
Ach so.
Ne? Und es gab ja auch von den Herstellern selbst eigene Portale.
Genau, ne? So wie wir das so visualisiert haben. Ne?
Und genau, zum Beispiel über den Wechselrichter, die PV-Leistung, genau, über den Batteriespeicher. Da hatte man aber am Schluss irgendwie drei verschiedene Portale. Und was wir gemacht haben, ist an diese Schnittstellen rangegangen und das eben zusammengeführt und eben ermöglicht, dass dass die PV-Anlage mit dem anderen Batteriespeicherhersteller und der Ladeinfrastruktur kommunizieren können und das eben optimiert dann auch gesteuert haben.
Das finde ich eigentlich schon so Wahnsinn. Ich weiß nicht, ist das jetzt wirklich auch, war das technologisch aufwendig? Du sagst das so leid. Ich meine, musstet ihr da mit allen sprechen? Hatten die alle irgendwie offene Protokolle oder?
Nee, also das ist bis heute leider ungelöst und das ist ein riesengroßer Pain gewesen. Mhm. Und das heißt, wir haben rein technologisch extrem viel aufgebaut. Na, wenn man überlegt, in anderen Bereichen gibt es ja irgendwelche Standards. Im Energiebereich hat sich bis heute keiner durchringen können, das eben zu etablieren. Das heißt, wir haben wirklich ein System geschaffen, was momentan über 150 verschiedene Protokolle und Hersteller miteinander verbindet.
Wahnsinn. Und wie habt ihr das überhaupt geschafft? Wer hat euch das überhaupt das Geld gegeben? Oder wie konntet ihr finanzieren, dass ihr da Entwickler einstellen konntet und so?
Also war auch ein bisschen ein glücklicher Umstand. Ja. Ich war 2015 in den USA und hatte gelesen, dass aus meinem Heimatstädtchen ein Gründer sehr erfolgreich in den USA war und der war in der Gegend und hatte ich den einfach auf Facebook angeschrieben und wollte mich einfach mal mit dem austauschen und treffen. Das ist der Gabor Celle.
Das ist ein muss Business, man den kennen?
Nee, den muss man jetzt nicht unbedingt kennen, aber der hat relativ jung eine Firma gegründet, Remail, an Google verkauft. Seine zweite Firma, weiß ich gar nicht genau, auch irgendwie groß verkauft und seine letzte Firma dann an Twitter verkauft.
Okay, gut.
Und also sehr, sehr, sehr erfolgreich, auch noch recht jung. Und ich hatte ihn angeschrieben, er hat dann geantwortet, ja klar, lass uns treffen. Dann bin ich dann, weiß ich noch, nachts von LA mit dem Auto nach San Francisco gefahren. Das ist doch eine relativ lange Strecke.
Aber eine coole Geschichte auf jeden Fall jetzt schon.
Ja, und dann habe ich mich mit ihm getroffen und er hatte auch nur kurz Zeit und in den USA ist ja auch zum Teil relativ Business Talk, und er meinte, ja, wie kann ich dir helfen? Und ich hatte, also ich wusste gar nicht, ich wollte mich einfach nur treffen und austauschen.
Ja. Ja.
Aber auf jeden Fall ein super nettes Kennenlernen, habe mich schon so von den Grundzügen von Critics erzählt, was wir da vorhaben. Und er meinte, ja, baut mal ein Pitch Deck, und hat also die ersten Anleitungen gegeben aus seiner Silicon Valley Sichtbrille, wie er das sieht.
Ja.
Und irgendwann mal nach, ich weiß es nicht, ein paar Monaten hat er angerufen und meinte, braucht ihr Geld?
Du so, nö, haben wir schon.
Oder? Und ich, nee. Und ja, ja, war erstmal, ja, klar, also super.
Ja.
Und dann gab es auch keinen wirklichen Vertrag, und war mehr so, und hat das dann uns überwiesen. Also das ist...
Der hat ohne Vertrag euch eine relevante, ja, also Summe überwiesen, ja?
Mhm. Wir hatten so einen One-Pager aufgesetzt unter uns.
Mhm. Ja.
Aber das war jetzt...
Aber das ist so was, was man wahrscheinlich im Familienbereich macht, wenn man sich gegenseitig mal ein paar 100.000 Euro für ein Haus bauleiht, ne? Aber
ja.
Im Businessbereich, jedenfalls in Deutschland, wahrscheinlich nicht so üblich.
Absolut. Und da hat man einfach schon gemerkt, und das ist von vornherein extrem wichtig gewesen, ich nenne es mal USA Silicon Valley Sichtweise, wie man ein Unternehmen aufbaut, auch zu haben. Und ich glaube, ja, bis heute zählen wir extrem, extrem davon, und vielleicht an der Stelle, Gabor, falls du es dir mal anhören sollst, vielen Dank.
Ja. Unterstützt euch heute auch noch, oder habt ihr noch so ein Sparring dazu? Zu Codex?
Wie bitte?
Habt ihr noch heute noch Kontakt und sprecht und
ja, ja,
coacht ihr euch heute noch?
Mhm. Also wir waren im Dezember, waren wir noch drüben, haben uns mit ihm getroffen.
Ja.
Ansonsten sind wir ja immer noch im regelmäßigen Austausch.
Und was würdest du sagen, welchen Spin hat er euch noch so mitgegeben, gleich am Anfang? Hat er irgendwas noch grundlegend so verändert, so wenn du sagst, so ein bisschen die Herangehensweise vom Silicon Valley oder so irgendwie? Ist das dieses klassische Think Big oder?
Ja.
Oder?
Ich glaube, es sind zwei Themen. Think Big, also wirklich groß denken zu dürfen, weil ich weiß nicht, am Anfang war uns fast schon unwohl, groß zu denken und da irgendwas zu pitchen. Ich weiß, was denken denn die anderen Leute, wenn ich das erzähle? Ich bin doch komplett verrückt.
Ja. Ja,
und wenn wir schon dachten, das ist verrückt gedacht, dann hat der Gabor einfach noch einen draufgesetzt. Mhm. Und dann wussten wir, okay, wir müssen einfach noch größer denken. Mhm. Und ich glaube, das andere ist einfach dieses, wir haben es dann Get Shit Done getauft, einfach zu machen. Mhm. Einfach auszuprobieren, und wenn es nicht funktioniert, adjustieren, iterativ vorgehen, ja, und einfach Sachen voranbringen.
Mhm. Ja, cool, dann hattet ihr ja gleich am Anfang, war das ja schon ein sehr wertvolles Telefonat, was er geführt hat, oder einfach auch Glück, ne, dass das zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, ein gutes Omen auf jeden Fall.
Absolut.
Okay, also dann habt ihr jetzt quasi, ihr habt Geld gehabt, ihr habt die Leute, ja, wo habt ihr die dann so schnell herbekommen eigentlich? Oder langsam aufgebaut in Aachen, da von der RWTH irgendwie.
Genau, viel aus Aachen rekrutiert, über das Netzwerk, gerade am Anfang. Hat super geklappt.
Okay, und dann konntet ihr jetzt also diese Box programmieren, die tollerweise übers Internet sich konfiguriert, bei mir zu Hause alles miteinander verbindet. Ich nehme an, dann auch visualisiert. Und gab es dann da auch schon so die Anbindung nach draußen irgendwie? Was konnte ich denn damit machen, wenn ich das jetzt alles verbunden habe? Weil, wie du sagst, SMA oder andere Hersteller haben mir auch so Dinger gegeben. Vielleicht hatte ich dann drei Plattformen, okay. Aber was konnte ich damals schon mehr damit machen auch?
Ja, also tatsächlich, das Erste, was ja für uns immer im Fokus steht für den Endkunden, ist ja Autarkie erhöhen. Also wie kann ich dafür sorgen, dass so wenig Reststrombezug wie nur möglich nachher auch bezahlt werden muss. Das heißt, wir haben wirklich ein herstellerunabhängiges Energiemanagement aufgebaut. Und das, je nach Setup, hat das dir schon mehrere hundert Euro im ersten Jahr erspart.
War wirklich so, ja? Das war jetzt nicht nur so hingerechnet, das war wirklich so die erste.
Nee, das war wirklich so. Und wir haben tatsächlich am Anfang sogar immer noch durch Zufall händische Fehler gefunden bei Kunden. Also immer mal wieder durch die Dashboards geguckt und gesagt, das kann nicht sein, der hat so einen hohen Stromverbrauch. Mhm. Und da haben wir dann zum Teil Kunden angerufen, man so, wir müssen mal gucken, bei euch ist irgendein Gerät defekt, wahrscheinlich irgendwie ein Heizstab oder ein Untertischgerät. Mhm. Und das ist denen halt wahrscheinlich seit 10 Jahren nicht aufgefallen.
Okay, also habt ihr so auch mit analysiert, habt mit drauf geguckt und dann habt ihr einfach so große Verbraucher gefunden, habt einfach versucht, gemeinsam das irgendwie zu optimieren mit PV, mit Batterie, sodass er einfach immer weniger selber an Reststrom dazu kaufen musste.
Genau.
Okay, und dann, okay, habe ich diese Box. Wie teuer war die denn damals? War das, ist das so 2,99er, die man so für andere, keine Ahnung, für eine, für andere ähnliche Boxen ausgibt?
Ja, genau, oder? Es gab da unterschiedliche Pakete, irgendwas zwischen 2,99 und 4,99.
Okay, cool. Ja, hört sich so einfach an und so lässig. Ich denke die ganze Zeit, das ist jetzt irgendwie, das klingt so, tja, dann haben wir das, wollten wir das dem helfen und dann haben wir das gebaut und dann war das da. Ich nehme mal an, da sind einige, ist einiges an Blut, Schweiß und Tränen schon geflossen bis dahin, oder?
Ja, absolut. Ne? Also man erzählt ja immer gerne nur die Sachen, die gut gelaufen sind, aber es gab natürlich auch viele, viele Tiefs, aber das ist ja das Schöne irgendwie am Startup, solange die Kurve irgendwie nach oben zeigt, ist, glaube ich, alles gut.
Ja. Okay, und wenn ich jetzt mal so einsteige in eure Lösungswelt, die ihr jetzt so heute habt, die ich auch so, die man von außen lesen kann, dann habe ich das jetzt so mir zusammengesucht und ihr habt einmal das Thema immer noch unabhängiges Zuhause. Ich nehme mal an, da seid ihr, ja, seid ihr, wie du eben beschrieben hast, gestartet. Das ist das heute auch noch euer größter Bereich eigentlich so? Seid ihr da noch am aktivsten? Oder wie du jetzt eingangs sagtest, Elektromobilität, verdrängen das? Verdrängen diese Themen, dieses Ursprüngliche auch so ein bisschen, oder?
Ja, also ich glaube, wir sind da noch aktiv. Für uns ist das ganze Thema Elektromobilität viel stärker. Vielleicht an der Stelle ganz wichtig zu sagen, also wir haben ja kein eigenes Endkundengeschäft mehr, na, schon seit längerer.
Also ich kann es gar nicht mehr kaufen,
so direkt bei Jahren nicht mehr. Das heißt, die bei uns nicht mehr, aber ihr könntet das zum Beispiel bei Partnern wie Fissmann kaufen, die ihre Produkte mit der V-Share-Community komplett über uns abwickeln und abbilden.
Ja, nochmal so, warum, du hast gesagt, ihr wolltet von Anfang an nicht so ein B2C-Geschäft skalieren. Hat euch das auch der Freund aus Aachen gesagt, dass so B2C-Skalierungsmodelle einfach zu teuer sind? Passt ja eigentlich nicht so in dieses Think Big-Ding oder war das euer Ding mehr so, dass ihr gesagt habt, nee?
Das war eher unser Ding. Und ich glaube, es war für uns der richtige Ansatzpunkt, weil wir wirklich verstanden haben, was passiert wirklich beim Endkunden, beim Nutzer. Also wir haben das jetzt nicht über irgendwelche Vertriebskanäle rausschieben wollen und hatten eigentlich nicht mit dem Endkunden Kontakt, sondern ich glaube, wir haben sehr gut irgendwann mal verstanden, welche Probleme gibt es eigentlich, damit solche Systeme nicht funktionieren. Ja. Und wie müssen wir das eben adressieren und angehen?
Also ihr habt das so genommen als so eine lange Phase, wo ihr einfach intensiv euch mit dem Nutzer, mit dem Kunden auseinandergesetzt habt und dann habt ihr es irgendwann aber abgeschlossen.
Genau.
Und habt gesagt, okay, wir haben es gecheckt und seid dann den Weg über B2B2C gegangen sozusagen.
Genau. Genau, ob das jetzt B2B2C oder wir nennen es eigentlich immer nur B2B, weil der Kunde ist natürlich unser 2B und nicht am Ende der 2C. Genau.
Okay, gut. Also und sag mal, jetzt unabhängig zu Hause, klar, du sagst, die anderen Themen kommen jetzt auch, aber seid ihr da jetzt, könnt ihr irgendwie sagen, ja, wir sind jetzt ein relevanter Player in Deutschland, auch über diese Partner oder wie hat sich das so entwickelt, auch gegenüber den Wettbewerbern, die wahrscheinlich auch nicht gepennt haben?
Also wir sind auf jeden Fall ein relevanter Player in dem Markt. Also das ist schon allein von den Zahlen und von den angeschlossenen Geräten. Ich glaube, so die größten Player sind, würde ich mal sagen, die primären, die Hersteller, wie wahrscheinlich einen Sonnen, gerade im Batteriespeichersegment. Aber wir haben jetzt über unsere Partner eigentlich schon einen signifikanten Share. Natürlich jetzt noch nicht in der Größe, aber ich glaube, in den anderen Bereichen, wo wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, das Thema Ladeinfrastruktur, das ist schon von der Relevanz nochmal viel, viel größer und mächtiger.
Okay. Unabhängig ist zu Hause. Dann das nächste Thema ist Microgrids, habe ich mir rausgeschrieben. Dann Smart Charging, wo sich die E-Mobilität hinter verbindet und Smart Commercial. Das sind so eure Lösungsbereiche. Dann lass uns doch mal reingehen in Smart Charging, E-Mobilität. Du hast eingangs gesagt, dass das jetzt alles nochmal, dass das ordentlich gepusht wird. Wie seid ihr in diesen Markt eingestiegen? War das naheliegend oder war das jetzt schon ein kleiner Bruch? Wie seid ihr da reingeschlittert?
Ja, also ich glaube, für uns kam irgendwann mal die Erkenntnis, dass die meisten Probleme, die wir im Energiemarkt adressieren wollen, eigentlich immer mit der gleichen Technologie und den gleichen Bausteinen gelöst werden können. Okay. Also sprich, ich habe irgendwo physikalische Assets, ob das jetzt beim Endkunden zu Hause ist, in einem Quartier oder in einem Logistikcenter, und ob das jetzt eine große PV-Anlage ist oder eine kleine, es müssen irgendwie lokal erstmal die Daten extrahiert werden und sozusagen lokal vorverarbeitet und dann in die Cloud geschoben werden. Und wir haben eigentlich festgestellt, der einzige Unterschied ist sozusagen, wie verkaufe ich so eine Lösung und was ist eigentlich die Optimierungsfunktion, die ich darüber abbilde. Beim Endkunden ist es vielleicht eher die Autarkie, aber beim Thema Lastmanagement ist es, wie kann ich eigentlich Peaks verhindern, also Lastspitzen, und wie kann ich vielleicht künstlich meine Netzanschlussleistung herabsetzen. Mhm. Und rein technologisch von der Gridbox, von der Hardware bis hin zur Cloud und unseren Dashboards beruht das auf exakt der einen und derselben Architektur. Und deswegen war es für uns auch relativ einfach, ich nenne es mal, neue Lösungsbereiche aufmachen zu können. Ja, und das werden wir wahrscheinlich in Zukunft auch immer wieder sehen, dass wir einfach schauen, wo ist sozusagen der beste Product-Market-Fit und wo ist sozusagen eigentlich, welches Thema oder welches Trendthema skaliert gerade richtig, und sind eben in der Lage, da sehr spezifische, sehr skalierbare und performante Systeme aufbauen zu können.
Okay, du sagst also, irgendwie Daten entstehen dezentral, müssen vorverarbeitet werden, und ihr habt irgendwie eine Cloud-Optimierungsansatz, der auf dann verschiedene Optimierungsziele geht. Ne? Autarkie, was du sagst, zu Hause, Netzentgelte, Peaks verhindern, zum Beispiel im Ladenetz oder im
Charging-Bereich. Also, okay. Genau. So kann man sich das eben vorstellen im Ladebereich. Einfach mal ein Beispiel genommen. Ich habe ein Hotel, und als Hotelbetreiber überlege ich mir, Mensch, ich würde mir jetzt gerne 4 Ladesäulen für meine Kunden anschaffen, für meine Gäste, habe aber eine bestehende Netzanschlussleistung von 70 kW, was so relativ typisch in einem kleineren, mittelgroßen Hotel ist. Ja. Und jetzt hat aber so eine AC-Ladesäule 22 kW. Und 22 mal 4 oder 22 mal 5, je nachdem, das sind halt schnell 100 kW. Das eben nur für den Fall, falls alle Ladesäulen zum gleichen Zeitpunkt besetzt sind und eben sie auch wirklich diese Maximallast benötigen. Und jetzt muss man wissen, dass natürlich im Gewerbebereich der Strom anders bezahlt wird als beim Endkunden zu Hause. Also da wird nicht nur pro Kilowattstunde abgerechnet, sondern da wird eben auch pro Kilowatt Peak berechnet, also was ist sozusagen die größte Peak-Leistung im Jahr, die ich erreiche, und die wird eben veranschlagt und über die wird abgerechnet. Das heißt, da habe ich eben dann zwei Probleme. Erstens mal, wenn ich diese Ladesäulen aufbauen möchte, dass eben mein Netzanschluss eben nicht ausreicht und ich dann vergrößern muss. Das bedeutet, Infrastruktur nachrüsten muss, einen neuen Transformator. Das kostet meistens ziemlich viel Geld, schnell jenseits von 50.000 Euro. Mhm. Plus ich habe eben über meine Laufzeit erhöhte Netzentgelte. Und da sind wir einfach schnell in dem Bereich, dass einfach Ladeinfrastruktur für viele Kunden einfach keinen Spaß macht. Dass sie sagen, warum soll ich jetzt 100.000 Euro in die Hand nehmen, nur damit meine Kunden mal laden können? Das sehe ich doch nicht ein. Und wir sagen, das ist gar nicht nötig, sondern wir wollen genau diesen Kundengruppen, und davon gibt es ganz, ganz viele, weil es die meisten sind, dabei helfen, Ladeinfrastruktur so kostengünstig und so einfach wie nur möglich aufzubauen und zu betreiben. Ja, weil so, da können die Autos noch so schön sein, nur so schaffen wir es auch wirklich, dass diese Autos gut laden können und dass die Kunden sagen, Mensch, ich kann auch überall laden und es ist auch günstig.
Und das funktioniert genauso einfach wie bei dem Zuhause-Ding? Also es ist auch so ein Plug-and-Play-Ansatz?
Das ist auch ein Plug-and-Play-Ansatz. Ja. Da muss man natürlich aber sagen, dass in der Regel die Installation dann von dem Installateur vorgenommen wird, der dann auch die Ladeinfrastruktur aufbaut.
Genau, also ich bin jetzt im Hotel, gehe dann zu jemandem, der mir diese Ladeinfrastruktur dahinstellt, und optimalerweise kann er dann auch so eine GridX, so eine Box mitverkaufen, damit es, ich meine, das ist ja auch im Interesse von ihm, weil er sonst wird er seine Ladesäulen gar nicht los.
Genau.
Das ist ja eigentlich so ganz cool, dass man auch für den Vertrieb oder den Vertriebskanal auch noch wirklich einen wichtigen Schlüssel hat zum Kunden, ne, um da überhaupt reinzukommen. Das ist ja auch nicht uninteressant für jemanden, der eigentlich vielleicht seine Ladesäulen verkaufen will in erster Linie.
Absolut. Er möchte ja in der Regel seine Ausschreibung, seine Projekte gewinnen. Und in dem Moment, wo er sowas nicht liefern kann, bekommt er seine Ladesäulen nicht los oder jemand anders bekommt den Zuschlag, der eben so eine Lösung mitliefern kann.
Mhm. Ja, ich meine, das klingt wie auch bei dem anderen Beispiel so einfach und so logisch. Und wie ist denn so die Marktresonanz, wenn ihr da jetzt unterwegs seid oder über eure Vertriebskanäle oder wie sind da die Rückmeldungen? Läuft das wie geschnitten Brot und man kommt gar nicht hinterher? Oder gibt es da doch immer so ein paar kleine Hürden? Oder wie nehmt ihr das wahr?
Also gerade im Ladebereich merken wir gerade eine extreme Nachfrage.
Ja.
Extrem, ich glaube, in Relation vielleicht auch zu anderen Bereichen. Also ich glaube, für den Energiemarkt ist das wirklich eine Lösung, die extrem skalierbar und wirklich sehr gut funktioniert. Einfach mal, dass du ein Gefühl bekommst, wir haben gerade eine sehr, sehr große Ausschreibung gewonnen. Das wird jetzt auch bald ganz öffentlich, cool. Wer das ist und was es ist. Aber da geht es um sehr, sehr viele Länder, viele Standorte. Also das sind wirklich sehr relevante Großprojekte, Großkunden, die man da gewinnen kann. Und wir sind da wirklich in so einem Art Tipping Point, wie man das wahrscheinlich vor 15 Jahren mal im PV-Markt erlebt hat. Also das ist wirklich ein extremes Wachstumspotenzial und das merken auch merken wir und das merken auch unsere Partner.
Sind das denn auch immer gute Geschäftsmodelle jetzt für so einen Hotelbetreiber oder ist das eher zum Beispiel da jetzt so Service oder können die auch wirklich was damit verdienen? Ich meine, wenn sie auch eure Lösung eingebaut haben, die Ladesäulen sind jetzt auch nicht so ganz günstig. Wie ist oft deren Geschäftsmodell dahinter? Kommt da auch eine Marge rum, die irgendwie signifikant ist oder?
Ja, also das ist schwierig zu sagen. Das hängt immer ein bisschen von dem Hotel oder von dem Use Case ab. Mhm. Ich meine, Hotel ist jetzt ein Beispiel. Es gibt Kundengruppen im Logistikbereich, die wir haben. Für die ist es extrem relevant, weil sie einfach ihre Flotten elektrifizieren müssen, um ihre eigenen CO2-Ziele zu erreichen und um überhaupt zukünftig noch in die Innenstädte fahren zu dürfen. Das heißt, da rechnet sich das sofort, weil ansonsten kann dieses Unternehmen einfach gar keine Pakete mehr ausliefern.
Und es ist jetzt auch nicht so im Sinne einer Übergangslösung zu verstehen, dass man sagt, ja, früher oder später haben die aber genug Saft da und müssen gar nicht mehr optimieren. Das gibt auch die Möglichkeit, dass man sagt, ja, ich rufe beim Stadtwerk an und sage, ich brauche eine dickere Leitung. Und da brauche ich vielleicht diese Optimierung nicht mehr, aber.
Aber das ist natürlich immer, also wir haben jetzt noch keinen Kunden erlebt, der sagt, Mensch, das ist für mich nicht relevant, weil ich habe keine Lust, Geld zu sparen.
Ja.
Aber wenn man sagt, ich möchte die dickste Leitung haben und ich gebe so viel Geld aus, wie es nur kostet, aber.
Okay, Problem, genau, stimmt. Das ist ja auch, es ist ja nicht nur die Verfügbarkeit, sondern die ist ja dann auch teuer. Ja, okay, das.
Genau, und umso mehr Flotten ich habe oder umso mehr Fahrzeuge, umso relevanter wird das Thema Optimierung für mich werden.
Ja. Okay, also so Hotel ist dann vielleicht oder so ein Restaurant ist so eher so ein kleineres Beispiel, so mit Service-Gedanken und den Umsatz dann machen über einfach, ja, du kannst bei mir dann auch irgendwie laden. Und wenn du Logistikdienstleister oder ihr schreibt, glaube ich, auch so Flottenmanager, wenn ich große Flotten habe an Dienstwagen oder die dann irgendwie dann doch mal vom Diesel auf E umgestellt werden, dann habe ich diese Probleme, die ihr lösen könnt.
Genau.
Okay. Wie ist eure Verbindung in der Sache zu Energieversorgern? Ist es auch einfach eine Klientel, die eure Lösung mit vertreibt?
Oder? Ja, absolut. Also ich würde sagen, wir sind da in verschiedenen Verticals unterwegs. Mhm. Wir haben für uns einen eigenen Belief an Unternehmen, die im Energiebereich relevant werden können.
Sag doch mal, das interessiert mich ja.
Also zum einen natürlich die ganz klassischen Energieversorger, ne? Stadtwerke, die großen Utilities. Das gilt jetzt nicht nur für Deutschland, sondern für Gesamteuropa. Das Unternehmen, die in den letzten 100 Jahren Strom verkauft haben.
Ja.
Dann haben wir die klassischen, ich würde es mal sagen, Öl- und Gasunternehmen, die merken, dass ihr altes Geschäftsmodell in Zukunft einfach nicht mehr funktionieren wird und entsprechend sich positionieren. Ich glaube, bekanntes Beispiel ist ja Shell in dem Bereich.
Die dann Sonnen jetzt gekauft haben.
Und auch im Elektromobilitätsmarkt sehr stark unterwegs sind. Dann gibt es die Infrastrukturunternehmen, die sich mehr im B2B-Kontext positionieren, wie eine Vinci, wie eine Siemens, eine ABB, die auch sehr umtriebig sind. Dann haben wir die Cloud-Provider, also sowas wie Google, Microsoft, AWS, Amazon, die natürlich einfach merken, sie haben zum einen extrem viel Cloud-Wissen, zum anderen haben sie mit Google Home und Alexa natürlich Produkte schon beim Endkunden oder einem Nest-Thermostat, wo einfach der Sprung zum Thema Energie und vor allem ganz wichtig, die haben das Thema Nachhaltigkeit viel stärker erkannt als die meisten hier in Deutschland. Und jetzt der Sprung, wenn man überlegt, von Android Auto zu Ladeinfrastruktur ist gar nicht mehr so weit.
Ja, und ich habe irgendwo gelesen, dass auch die Idee war, von Amazon bei euch einzusteigen. Ist das noch virulent oder war das gar nicht richtig? Oder gibt es Gespräche?
Ich glaube, da das können wir nicht kommentieren.
Ja, aber die Logik liegt irgendwie so von natürlich auf der Hand. Was ich mich noch frage dabei, wenn ihr mit so großen Playern da jetzt auch spricht und die auch vielleicht mit euch, ist das alles super patentiert und ihr habt irgendwie so eine Uniqueness da in dieser Optimierung oder besteht da auch die Gefahr, dass jemand sagt, so, jetzt setze ich auch noch mal ein paar Leute ran und wir machen irgendwie diese Reverse Engineering und dann seid ihr sozusagen, dann habt ihr einen großen, fetten Konkurrenten zusätzlich dabei oder was ist so euer kleines Geheimnis, was ist euer Coca-Cola-Rezept bei dem ganzen Ding?
Ich glaube, das Coca-Cola-Rezept in der Crudex-Welt ist, dass das Zusammenspiel aus Edge-Services,
also was meinst du damit?
Edge, also was wirklich auf einer lokalen Ebene passiert und gesteuert werden muss und wie ich eben in der Lage bin, als Dolmetscher die unterschiedlichen Protokolle auch zu unifizieren, also in Einklang zu bringen. Und zum anderen natürlich dann entsprechend eine performante, skalierbare Cloud. Und ich glaube, ganz wichtig, und das gepaart so ein bisschen mit, wo sind wirklich die Value Pockets im Energiemarkt? Weil, das wirst du ja kennen, ich glaube, da haben wir auch sehr oft dazu geneigt, man erfindet sich selbst die Probleme, dafür irgendeine theoretische Lösung nachher bereitstellen zu können. Und einfach wirklich, wo ist Stand heute und nicht in 5 Jahren oder in 10 Jahren, sondern wie ist heute tatsächlich, wie haben wir heute eine Lösung, die einfach einem Kunden Geld spart, einen Vorteil bringt und wie können wir ihn eigentlich auf der ganzen Reise Elektrifizierung, E-Mobilität, Nachhaltigkeit sukzessive begleiten und immer weitere Services hinzufügen. Ja, dieser klassische Tesla-Gedanke, den es einfach auch gibt. Ja. Also einfach über ein Update. Du hast eine Solaranlage, eine neue, hier, zack, integriert. Du hast eine neue Ladeinfrastruktur, Ladesäule gekauft, zack, integriert.
Ja. Und so schließt sich das Ökosystem so nur nach und nach und du hast diesen Netzwerk-Login-Effekt und
genau.
Spinnst dich so ein bisschen rum und ja, also im optimalen Falle merkt das der Kunde irgendwann und ist aber trotzdem noch zufrieden, weil er einfach merkt, ja, aber das ist so eine geile Gesamtlösung. Dass ihn das dann auch nicht weiter stört. Ich finde das auch sehr logisch. Und wenn du das so beschreibst, auch nur so konsequent. Ich komme ja so aus dem Stadtwerke-Umfeld und du kennst ja auch viele von denen, wenn du bei der Trianel vielleicht warst oder auch die größeren. Ich habe immer nicht noch den Eindruck, dass nicht viele diesen Weg sehr konsequent so gehen. Also ich habe immer noch den Eindruck, dass das Commodity-Geschäft, die Marge, obwohl sie ja so niedrig geworden ist im KWH-Geschäft, einfach immer noch viel mehr Raum einnimmt und viel, viel mehr Hirnschmalz bei den meisten. Wie beobachtest du das, wenn du jetzt auch mit Energieversorgern zusammenarbeitest? Seid ihr dann so ein kleines Seitending oder gibt es auch Leute, die sagen, nee, wir haben das auch erkannt, was ihr uns erzählt und wir gehen da jetzt ganz bold und groß rein? Wie wenn ihr da so mit denen sprecht, wie ist das immer so, naja, klar und Vollgas oder so, ja, mal sehen und vielleicht das oder weißt du, kannst du das nachempfinden, diese Zurückhaltung oder interpretiere ich das da auch rein, weil ich irgendwie, keine Ahnung, das so denke?
Ich, ich glaube, es hängt erstmal primär immer davon ab, mit wem man in diesen Unternehmen spricht.
Ja, mit wem sollte man dann sprechen? Denn
mit den Leuten, die Bock auf solche Themen haben. Ja. Mhm. Nein, also ich glaube, es gibt wirklich viele, die haben es mittlerweile verstanden. Mhm. Und ich glaube, wichtig ist, dass die im besten Fall, die es verstanden haben, auch Entscheider sind. Mhm. Und wenn das eben nicht der Fall wird, ist es meistens auch schwierig, dass so ein großes Unternehmen auch wirklich sagt, Mensch, wir gehen da Vollgas rein. Also ich hatte neulich ein Bewerbungsgespräch mit einem, der hat sich beworben von einem der ganz großen Versorger hier in Europa.
Ja.
Und ich meinte, warum jetzt Critics und warum bist du jetzt zu uns? Und er meinte nur, nach anderthalb Jahren war dann Assistenz von einer Geschäftsführung und saß dann irgendwo in so einem Vorstandsgremium drin. Und da ist ihm nochmal klar geworden, die wollen eigentlich nichts anderes, also außer Gas und Strom verkaufen. Und alles andere ist so ein bisschen Story außenrum. Und die haben es einfach noch nicht verstanden. Also das heißt, es gibt durchaus, glaube ich, auch noch Player, die haben es einfach noch nicht verstanden, auch ganz oben nicht. Und da, glaube ich, werden die sich nochmal, ja, deutlich überrascht sehen, wenn eben solche Player, die ich vorhin genannt hatte, oder auch die Automobilhersteller, die vielleicht tolle Energielösungen in Zukunft bringen werden, in den Markt reindrängen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass zumindest hier auch die großen Versorger in Deutschland das auf jeden Fall verstanden haben, das auch machen wollen. Ich glaube, bei vielleicht kleineren Stadtwerken, die sagen, Mensch, Produktentwicklung, ich habe hier irgendwie 30.000 Leute in meinem Gebiet, ich kann mir das irgendwie nicht leisten. Na, ich muss irgendwie darauf warten, dass mein Stadtwerkeverbund oder meine E.ON oder mein Innogy
Beteiligung.
Meine Beteiligung, dass die irgendwas bereitstellen. Ja, weil die würden gerne aber sagen, wo soll ich jetzt das Geld nehmen und dann plötzlich eine eigene Lösung entwickeln, was ja auch total Sinn macht. Aber ich glaube, es verstehen immer mehr Leute, ja.
Du hattest nämlich irgendwie vor ein paar Wochen, hatten wir schon mal so gesprochen, da hattest du vielleicht auch nicht so einen guten Tag, aber da meintest du so, keiner geht es an. Damit, also ich nehme deine Äußerung, dass es heute nicht alle gehen es an sind oder nicht mehr ganz so extrem.
Es ist natürlich immer so diese klassische Tagesform, die man natürlich hat oder was man vielleicht für ein Gespräch vorher hatte.
Ja.
Ich glaube, was halt immer noch ein wirkliches Thema ist, ist die Ernsthaftigkeit. In Form von, wie bauen wir wirklich skalierbare Lösungen und wie kommen wir eigentlich aus diesem, ich nenne es mal, für viele ist das, wir haben hier so eine Abteilung, die macht jetzt mal so einen Piloten.
Genau.
Und dann gibt es da ein paar schöne Poster und Intranet-Ankündigungen und dann ist das Thema sozusagen für das Jahr abgehakt. Und ich glaube nach wie vor und fühlen sich eben, glaube ich, die Silberrücken zum Teil immer noch nicht in Gefahr und dass ihr Kerngeschäft einfach nicht angegriffen wird. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich ein großes Thema.
Ich kann mir das immer so... kannst eigentlich mal kaum glauben, wenn du jetzt auch so siehst, so Volkswagen und Tesla und Elon war jetzt da und du merkst so, auch so eine Megabranche in Deutschland, die fängt jetzt an zu straucheln und kann kaum noch sich halten und müssen riesen Anstrengungen jetzt unternehmen, um da irgendwie wieder klarzukommen. Wenn man da so hinguckt aus der Energiebranche, denke ich immer so, gut, bei den Medien, die jetzt ein paar Jahre noch vor uns waren, hätten wir gesagt, ja, das sind die fancy Medienleute. Aber das ist jetzt so eine Kernbranche in Deutschland, die da, ja, hoffentlich nicht, aber wo es sein kann, dass einige unter die Räder kommen, wo man das dann immer so hernimmt, zu sagen, ja, aber trotzdem, das ist jetzt, betrifft uns jetzt nicht so, es wird uns doch ein bisschen anders. Das kann ich immer kaum verstehen, wie viel Scheuklappen man dann haben muss. Oder man sieht es und hat einfach keine Idee und hat einfach keinen, nach 100 Jahren Commodity-Verkauf, kommt da einfach nicht mehr rein, so in die Denke.
Ja, aber ich glaube, das ist vielleicht auch in der Energiewirtschaft vielleicht auch eine Eigenheit, weil es so gesehen keine wirkliche, es waren ja oft geschützte Märkte.
Ja.
Ja, das waren vielleicht Leute, die haben die letzten 30, 40 Jahre, die hatten eigentlich immer in ihrer Region, in ihrem Gebiet vielleicht ein Monopol. In irgendeiner Weise. Mhm. Und die mussten auch nie wirklich neue Produkte entwickeln.
Ja.
Außer vielleicht, ich weiß es nicht, den Stadtbus neu bekleben.
Ja.
Und da ist natürlich die Vorstellungskraft, warum soll sich das ausgerechnet jetzt ändern? Und vielleicht hat man vor 20 Jahren auch schon über irgendwelche neuen Player gesagt, die werden alles ändern, dass das nicht passiert. Und vielleicht ist man da so ein bisschen einfach abgestumpft, das weiß ich nicht.
Ja, klar, weil das ist ja, wie du sagst, wo ist jetzt dieser Player von außen, den man immer so anführt, der das so gemäß diesem Buch, der Innovators Dilemma, kommt von unten, hat eine Buggy-Lösung, man checkt es erst gar nicht und dann baff, hat er einen sozusagen überholt, war ja auch einfach noch nicht da und ist nicht abzusehen. Und ich glaube, so ein Beispiel würde natürlich mal gut tun, beziehungsweise, aber wenn das Beispiel da ist, dann hat man auch schon einen kräftigen im Nacken. Aber alles, was so Amazon steigt da ein, Web.de steigt da an, die wollen jetzt auch Strom verkaufen. Volkswagen hat jetzt auch Elli. Das sind ja alles, das sind natürlich kleine Tipping Points, kleine Sachen, die man belächeln kann, kleine Sachen, die irgendwie ein bisschen weit weg sind. Aber ja, dann die richtig zu verknüpfen und zu sagen, nee, da kommt doch irgendwie ein kleiner oder ein großer Tsunami und dann gleichzeitig seine eigene Gesellschaft, denn ich kann mich auch reinversetzen, wenn man da Geschäftsführer ist. Man muss ja dann auch immer seine Gesellschaft da mitnehmen und im kommunalen Umfeld und so sind das ja auch nicht wenige. Und die muss man dann von dieser Botschaft, die man so nach dem Motto, ich war draußen im Dschungel, ich hab was rascheln hören, jetzt lass es mal hier ordentlich was umbauen, weil da könnte was kommen. Das ist natürlich, diese Erzählung ist schwierig durchzuhalten oder auch durchzusetzen, glaube ich. Mhm. Was mich auch immer so ein bisschen nervt, ist dieses andere Thema, was ihr macht, dieses Thema Microgrids, vernetztes Quartier. Es nervt mich oft deswegen, weil es halt auch seit 10, 15 Jahren und auch jetzt immer noch Modellprojekte sind und es wird immer noch mal was untersucht und ich frage mich immer, warum untersucht ihr das noch alles und wann ist denn die Schluss mit diesen Reallaboren? Kannst du noch mal was sagen zu dem Thema, ist das auch wieder nur eine Abwandlung im Grunde eurer Technik, jetzt nicht bezogen auf zu Hause oder auf eine Flotte oder auf ein Restaurant, jetzt halt in einem Stadtquartier oder ist es auch noch ein bisschen mehr?
Nee, eigentlich ist es tatsächlich eine Abwandlung von einem Häusle, ja. Beim Endkunden nur in einer größeren Dimension mit mehreren Einheiten, ob das jetzt 15, 100, 400 sind. Ja, und entsprechender Verteilung. Also das ist wirklich von dem, was wir machen, fast ein und dasselbe.
Aber dann sage ich mal, ich habe so ein Quartier. Letztes Wochenende hat ein befreundeter Architekt mir gesagt, dass er plant an so einem ökologischen Viertel in der Nähe von Braunschweig, wo man alles reinpackt, was heute geht, die Autos rauspackt. Ist es dann da auch so, dass alle Bewohner eines solchen Stadtteils dann diese Box haben? Und der Rest passiert bei euch in der Cloud oder gibt es da noch irgendwie eine Mittelschicht oder muss man auch irgendwie das BHKW, was dann da in der Mitte steht oder der Quartierspeicher, kann man den genauso einfach dann anbinden, Plug and Play oder muss man da doch ein bisschen nochmal, sage ich mal, ein paar größere Geräte dazwischen schalten?
Nee? Also ich glaube, das sind immer so zwei Paar Schienen. Ich glaube, die Komplexität in so einem Quartier ist, dass es eigentlich zwei Ebenen gibt. Also es gibt einmal die Quartiersebene, wo so ein BHKW oder eine große PV-Anlage oder ein großer Speicher steht. Ja. Und es gibt die Bewohner mit ihren Wohnungen oder ihren Häusern. Mhm. In dem Moment, wo ich natürlich das Quartier, die Ebene mit dem Bewohner vernetze und möchte wirklich Energie vom Quartier auch direkt dem Endkunden, dem Bewohner verkaufen, sind wir sehr schnell in diesen Mieterstrommodellen.
Genau.
Davor schrecken ganz viele in diesem Quartiersumfeld auch zurück.
Warum?
Weil man sehr viel initiale Overhead-Kosten hat, in Form von, ich muss ja die Infrastruktur für jeden bauen, aber es ist ja demokratisiert, das heißt, ich kann ja jederzeit wieder wegwechseln und kann sagen, ich gehe Verifox und hole mir den günstigsten. Ja. Ja. Aber dann ist da nur mal die Infrastruktur verbaut und zahle dafür. Und was wir gerade sehen, ist, das ist auch lösbar und da arbeiten wir auch dran, dass das irgendwie sinnvoll und dass es einfach die Incentives auch gibt, das zu machen. Und ich glaube, wo ein sehr, sehr starker Fokus auch drauf liegt, ist sozusagen, wie schaffe ich eigentlich erstmal eine Ebene auf der Quartiersebene, um wieder ganz einfach meine CapEx-Kosten zu minimieren, also in dem Moment, wo ich Immobilienprojektierer bin, wie kann ich eigentlich schon meine, meine Assets, die ich verbauen möchte, so dimensionieren, dass ich nicht unnötig viel Kapazität aufbaue. Na, wie kriege ich das vielleicht über eine intelligente Logik kleiner hin? Und es gibt ja immer noch die Betreiberlogik, analog wieder zu dem Thema dynamischen Lastmanagement. Wie kann ich eigentlich auch in meinem Quartier diese Peaks verhindern? Das heißt, es ist auch rein aus Quartiersbetreibersicht extrem relevant. Wie kann ich eigentlich so kostengünstig, nachhaltig wie möglich das Quartier in der untersten Ebene betreiben? Und die nächste Ebene ist, wie kann ich eigentlich das Quartier so autark wie nur möglich machen? Das heißt, mit den Bewohnern zusammen. Das ist ja nichts, also ist eigentlich die gleiche Zielfunktion wie beim Haus, beim Prosumer zu Hause. Und wie kann ich die dann eben mit solchen Mieterstrommodellen damit einbeziehen oder mit anderen vielleicht Assets, die sie auch zu Hause haben, um das eben dann auch in Zusammenhang zu bringen. Ja, und wir arbeiten eben in der dritten Ebene in einem Reallabor. Wie können wir zum Beispiel Quartiere untereinander vernetzen, um überschüssige Mengen auch innerhalb von oder unter oder zwischen Quartieren eben zu verteilen?
Okay, habe ich das aber jetzt richtig verstanden? Wenn ich jetzt so ein Quartier habe und ich möchte euch damit reinnehmen, dass ihr dann, seid ihr dann nur auf der Haushalts-, also ihr seid auf der Ebene, wie du eben gesagt hast, unterwegs, Quartier mit anderen Quartieren zu verbinden, okay. Ihr seid natürlich auch dann da im einzelnen Haushalt, wie ich richtig verstanden habe, aber dazwischen in der Mitte, bei diesen Speichern fürs ganze Quartier, größere PV-Anlage, da auch. Seid ihr nicht. Oder auch?
Doch, da sind wir auch.
Okay. Und okay, also auf allen Ebenen seid ihr da unterwegs mit eurer Lösung. Also es gibt auch so ein GridX-Modul für ein BHKW dann im Grunde.
Genau.
Oder okay. Okay, ich stelle mir das immer nur so ein bisschen, ich denke dann immer, ja, das sind dann so große Industriemaschinen, das sieht dann irgendwie ein bisschen anders aus als im Home-Bereich. Ist vielleicht
das ist,
auch so.
Das ist richtig. Also das ist dann zum Teil auch nicht mehr Block und Play, je nach Schnittstelle.
Genau. Das ist so ein bisschen Industriestandard.
Genau.
Ne?
Genau.
Okay. Und dann gibt es noch einen letzten Bereich, den habe ich mit Smart Commercial. Was hat es damit auf sich? Also ich nehme mal an, wieder gleiches Prinzip auf ein Geschäftsmodell oder auf eine Klientel angewandt. Was versteht ihr darunter?
Im Prinzip eigentlich Gewerheiten. Das sind eigentlich in der Regel Gewerbeeinheiten bzw. Supermärkte, kann man sich da idealerweise drunter vorstellen. PV, Batteriespeicher, Ladeinfrastruktur. Also eigentlich, ja.
Das, ja. So ein bisschen wie Smart Charging für diese.
Nur mit PV oder? Und Batteriespeicher noch.
Ja, okay.
Oder auch Wärmepumpen.
Gut. Also da habt ihr jetzt mal so alles so aufgefächert, was im Moment so, wo ihr nah dran seid mit eurer Lösung oder wo ihr gut von dieser ganz ursprünglichen Idee in andere Felder reingehen konntet. Mhm. Du hast jetzt gesagt, Smart Charging geht gerade ordentlich los. Ihr habt da, seid gut unterwegs. Danach, wie würdest du es so einordnen? Ist es dann Smart Charging von der Größe, von der Dynamik in den Bereichen? Kommt danach immer noch das unabhängige Zuhause oder sind es dann
schon? Ja, also absolut. Also dann, ich glaube, so die Prosumer-Anwendungen, ne, also auch Zukunft, Vehicle to Home wird ein großes Thema werden, was wir gerade sehen. Wie kann man das Elektroauto vielleicht auch als mobilen Speicher zu Hause einbinden? Und ich glaube dann diese Themen Microgrids sind extrem spannend, aber sehr lange, ne? Also wenn du mit deinem Freund, dem Architekten, gesprochen hast, Das sind jetzt keine Sachen, die entscheide ich heute und in 6 Monaten wird das Ding gebaut.
Er meinte sondern, so, wenn man das im Elon Musk-Modus macht, dann werden das vielleicht auch 2 bis 3 Jahre sein. Also wenn man jetzt nur die Zeit nimmt, die der Beton trocknen muss. Also nur solche Sachen quasi akzeptiert als Verlängerung. Und real sagt, da wird es wahrscheinlich 5 bis 6.
Ja, also das sind extrem lange Zyklen. Ja. Ich habe super spannende Themen. Ich glaube, für uns ist bei solchen Projekten auch immer wichtig zu zeigen, was ist eigentlich alles möglich. Also da wird es in Zukunft auch immer wieder weitere Anpassungen geben und neue Features. Und ich glaube, so Smart Commercial, da waren wir jetzt noch nicht sonderlich aktiv, sind da in verschiedenen Gesprächen, aber ist auch ein absolut relevantes Thema, gerade für Supermarktketten.
Ja, okay. Ich frage mich immer so ein bisschen in mich rein, dann immer so, okay, das sind alles genau die Themen, die heute relevant sind. Mein Grundansatz ist immer, warum geht das eigentlich alles nicht viel schneller? Ich meine, ihr seid jetzt auch immer seit 2016, 4, 5 Jahre unterwegs. Mhm. Und ja, wahrscheinlich braucht es so Sachen wie in der E-Mobilität jetzt, wo so ein massiver Druck kommt. Ne? Also es ist wahrscheinlich nicht klar von vornherein, wo kommt jetzt dieser ordentliche Druck her, der wirklich auch so Konzerne bewegt. Und ja, lange Zeit war das ja aus der Automobilbranche auch nicht abzusehen. Und ja, das ist wahrscheinlich dann der Grund, dass der Druck nicht groß genug ist. Weil wenn du auch sagst, zeigen, was geht, ne? Also das wird ja immer schon alles gezeigt. Ich habe irgendwas verpasst, dass gewisse Probleme auch einfach noch nicht gelöst sind. Dass man gewisse Sachen gehen einfach noch nicht technologisch oder auch von den Materialien. Gibt es so Dinge, dass du sagst, ja, keiner hat bisher gelöst.
Na, ich glaube, also das Lösen ist nicht unbedingt das Problem. Ich glaube, das ist einfach, der Energiemarkt ist leider immer noch sehr fragmentiert, also auch über die Ländergrenzen hinweg. Mhm. Und muss sich immer mit neuen Gesetzgebungen auseinandersetzen. Ja. Und das heißt, in anderen Bereichen, wo wir extreme Skalierung gesehen haben, da gab es das einfach nicht. Da konnte der Kunde sich für was entscheiden, das hat er sich morgen gekauft. Und ja, das war dann einfach zu Hause. Und jetzt haben wir halt diese Themen Regulatorik, BSI, Smart Meter, ja, die Netzbetreiber. Also es sind halt einfach immer pro Region, pro Land extrem viele Stakeholder.
Ja.
Und das macht es wahrscheinlich sehr schwierig für viele Unternehmen, einfach skalierbare Lösungen dann über die Ländergrenzen hinweg da auch zu bauen, die auch wirklich schnell skalieren können und einfach schnell implementiert werden. Und ich glaube, da wird einfach maßgeblich der Treiber nachher auch sein, dass das Auto, weil das Auto, das fährt halt einfach von Deutschland nach Frankreich und ist dann in Frankreich und wird da am Strommarkt auch teilnehmen, weil es Strom bezieht. Und das muss irgendwie jetzt schon abgerechnet werden. Und das ist wirklich, da kann der Kunde eine relativ schnelle emotionale Kaufentscheidung tätigen, die für alle Kundengruppen relevant ist, weil PV und Heimspeicher, das ist einfach nicht für jeden relevant. Es gibt einfach viele Mieter, aber es gibt extrem viele Leute, die ein Auto fahren.
Genau. Und dann kannst du in so einer extrem sexy Hülle, kommt dann so eine neue Technologie, so wie im trojanischen Pferd.
Genau.
Verteilt sie sich dann oder viral sozusagen.
Genau.
Auch ein gutes Bild. Ja, wahrscheinlich. Ist so lustig, wenn so eine alte Industrie quasi dann auch wieder das Vehikel wird für die neue Industrie, einfach weil so viel Emotionen dranhängen. Seid ihr auch dran an diesem Auto-Ding dann? Grid X, Ed K?
Ja, also nicht im K, aber zusammen mit dem K, das gucken wir uns natürlich sehr, sehr stark an, na, weil wir ganz fest daran glauben, Strom ist bis heute für keine Person so wirklich greifbar. Aber in dem Moment, wo ich die Transformation von Kilowattstunde in Kilometer hinbekomme, dann habe ich eigentlich das für den Kunden gelöst. Weil er sich eben nicht mehr mit diesen, ich kann es nicht greifen, sondern ich weiß, wenn ich 100 Kilometer sind 100 Kilometer und jeder weiß, was das ungefähr bedeutet.
Ja, das stimmt. Vielleicht nochmal einen kleinen Abstecher.
Also, da erwarte ich auf jeden Fall sehr viel.
Ja. Ja. Ich wollte nochmal kurz einen kleinen Abstecher nochmal in die Technologie machen. Ich bin jetzt kein Entwickler oder so. Mich wundert, ihr seid 24 Mitarbeiter heute noch und macht den ganzen Kram. 40, okay. Schlecht recherchiert, Timo. 40. Und das sind wahrscheinlich überwiegend Entwickler dann?
Genau.
Wenn der Vertrieb und das alles über OEMs und andere Vehikel läuft.
Primärentwickler sind wir.
Ja. Kriegt ihr die gut eigentlich gefunden und integriert? Stehen die auf das, was ihr macht, so dieses Haltungsding? Ist das ein Punkt für die?
Ja, absolut. Ne? Also ich glaube, heutzutage ist das Thema Vision, Mission wichtiger denn je. Und zum anderen natürlich für Entwickler mit spannender Technologie zu arbeiten. Also State of the Art, also jetzt nicht irgendwas, das 20 Jahre alt ist, sondern wirklich, ich nenne es mal, den neuesten Scheiß nutzen zu können und ausprobieren zu können. Ich glaube, das ist für viele extrem verlockend.
Und das können die bei euch machen?
Das sollen die auch bei uns machen, ja.
Und also, was ist so was ist, wenn man jetzt so, wenn du mir das erklären müsstest, was ist jetzt so der heiße Scheiß an eurer Technologie? Dass du denkst, ja, genau, das ist Next Level, wie Montana Black sagen würde. Ja,
ich, das fängt, glaube ich, damit an, dass wir die ganze Embedded Gateway-Welt neu gedacht haben.
Die was? Schon. Die Embedded, also was in dem Gerät passiert? Oder,
also
oder?
Auf lokaler Ebene. Ja. Na, das gibt ja, es gab ja früher diese Hardware-SPS, diese Steuerungscontroller, wie man sie auch kennt, ohne jetzt da Namen nennen zu wollen. Da gibt es sehr viele noch am Markt. Aber da kennt man das, wenn die nicht funktionieren, dann musst du die updaten, ne? Musst du die quasi selber updaten oder sie funktionieren einfach nicht mehr. Mhm. Was wir gemacht haben, ist sozusagen eigentlich die Best Practice aus der Cloud auf ein Embedded-Gerät gebracht. Sprich, wir haben es, ja, wir wollten von vornherein auf jedem Hardware-Device so entwickeln wie in der Cloud. Also in Real-Time viele Deployments machen, kürze iterative Zyklen, also klassisch so Over-the-Air-Updates. Mhm. Und das heißt, auf so einer Embedded-Welt ist dann so eine, ja, ich weiß nicht, ob du schon was davon gehört hast, Docker-Container.
Also davon habe ich was gehört. Ich habe aber nie, also, das so richtig verstanden. Aus dieser AWS-Welt kommt das ja auch so ein bisschen oder Microservices, ja, oder genau, keine Ahnung. Oder, ja.
Genau, also du kannst dir vorstellen, man hat früher einen relativ langen Software-Klumpen geschrieben, der alle Funktionen umfasst hat und hat das dann sozusagen ausgespielt. Was man jetzt macht, ist sozusagen nach bestimmten Logiken einfach kleinere, ich nenne es mal Code-Schnipsel in Container packen und die dann individuell updatebar sind. Mhm. Aber man kann auch sozusagen sie erweitern und anderen Leuten wieder Zugriff auf solche Container geben. Das heißt, ich habe es ist viel einfacher wartbar, es ist nicht so fehleranfällig, wenn ich ein Update fahre. Und ich kann halt mit mehreren Leuten gleichzeitig dran arbeiten.
Ja, also nochmal Amazon-Beispiel. Ich hatte nur gelesen, dass die ihre Website irgendwann mal so umgebaut haben, dass sie jeden Button quasi im Extremfall einzeln updaten können und nicht immer so alles zusammenpacken müssen, riesen Deploy machen müssen, so über das Ganze, sondern dass sie ganz dezidiert ganz kleine Bereiche im Griff haben und wie du sagst, dann zusätzlich noch mit jemandem anderen auf diesem Ding arbeiten, genau. Aber das ist immer schön gekapselt, macht den Rest nicht kaputt.
Genau, so kann man sich das vorstellen.
Okay. Und so habt ihr das auch übertragen im Zusammenspiel von der Cloud auf die lokale Ebene, dass ihr da an den Geräten, dass ihr da over the air drankommt und auch genauso arbeiten könnt.
Genau, und dass wir eben keine spezifischen, ich nenne es mal Embedded-Entwickler brauchen, wie man sonst immer in der Vergangenheit hatte. Und das macht es halt einfach extrem einfach, ne? Weil jeder kann sozusagen überall entwickeln, und ja, haben die Möglichkeit, auch unseren Partnern da Zugriff drauf zu geben auf bestimmte, ich nenne es mal, geschützte Bereiche. Mhm. Da glauben wir sozusagen eher an ein Ökosystem als vielleicht an einen Closed Job.
Mhm. Ja gut, das ist ja auch oft ein Hinderungsgrund für irgendwelche Projekte, dass jemand da die Anbindung jetzt sich nicht öffnet einfach und nur gegen das Einschmeißen von ganz großen Münzen sagt, ja, dann mache ich dir mal eine kleine Schnittstelle. Okay, und ihr sagt, ihr macht alles in-house, ihr entwickelt alles, also der ganze Code, also was heißt das eigentlich in-house? Ihr greift jetzt nicht auf irgendwelche Bibliotheken zurück oder was meint dieses in-house komplett?
In-house bedeutet, dass wir jetzt nicht auf irgendwelche Freelancer oder mit irgendwelchen Partnern zusammen entwickeln, sondern dass wirklich alles elementar bei uns in-house entwickelt wird. Natürlich, wir bauen auf Cloud-Plattformen wie AWS zum Teil auf. Ja. Da nutzen wir natürlich schon Systeme, aber primär versuchen wir schon alles in-house an Logiken, an Abstraktionen auch selbst zu entwickeln.
Und die Hardware, wo kriegt ihr die her? Ist das auch irgendwas Besonderes da? Keine Ahnung, fräst ihr auch die Sachen und selber nee. So wie Apple das mal sagt, so weiter noch nicht. Das sind dann.
Wir haben das mal gemacht, ja, aber wir haben mittlerweile einen Zulieferer gefunden, der macht das super für uns. Und das ist, da wären wir nicht mehr 40 Leute, sondern wären wahrscheinlich schon 80 Leute, hätten wir das alles in-house. Ja. Also das haben wir aus outgesourced.
Okay. Ja, cool. Also. Ich finde das schon sehr, sehr ansprechend und sehr eine coole Story. Ich schnüffel natürlich immer so einfach wird es doch jetzt auch nicht gegangen sein. Oder kannst du mir da nochmal ein bisschen Realität nochmal reinbringen, so in euren Weg, was aus so Meilensteine waren, wo du das ist, ob das jetzt die richtige Richtung war oder das war jetzt ein echter Fuck-up oder wenn wir jetzt nicht gleich nochmal einen Investor hier finden, dann müssen wir die Bude zumachen? Gab es auch so ganz ehrliche Momente?
Klar, also die gibt's ständig und immer wieder. Ne? Ja. Also ich glaube, alles, was auch mal schief gehen kann, geht auch mal schief.
Ja, gibt es also irgendwas, was du teilen möchtest, wo du sagst, das war ein großes Learning, wo man sagt, ja, komm, rückblickend, gut, dass
ja, wir es... Also ich glaube, so Learnings, ich kann da super viele Sachen teilen. Ich glaube, eine Sache, die ich für mich gelernt habe, ist, ich habe komplett Konzernpolitik unterschätzt.
Ja,
fern, also so. Also ich gebe dir, ein Beispiel, es ging um ein relevantes Investment, um wirklich viel Geld. Und eigentlich war das klar, dass das irgendwie jetzt passieren wird und dass wir das jetzt machen. Und da haben wir schon gemerkt, irgendwas ist da im Busche in dem Unternehmen. Auf jeden Fall kam dann halt raus, dass vor Jahren vorher einer der führenden Abteilungsleitern auch ein Investment in eine andere Art Wettbewerber gemacht hat.
Privat sozusagen.
Nee, auch über die Firma.
Ja.
Aber in dem Moment, wo das Investment natürlich oder das Projekt mit uns gemacht worden wäre, hätte er natürlich sein Gesicht verloren. Und das ist einfach nicht gemacht worden. Obwohl das natürlich strategisch nicht,
also da konnte ein Einzelner konnte sowas stoppen, quasi aus so einem Grund, ja.
Und einfach aus einem persönlichen Beweggrund. Und das ist einfach das, was ich gelernt habe. Es geht gerade oft in Konzernen selten wirklich oftmals nicht um die Sache, sondern einfach um das, um die eigene Karriere, um das eigene Gesicht. Und das hat uns schon zum Teil echt ordentliche Schnitze reingejagt. Wir dachten, Mensch, Projekt wird unterschrieben. Ja. Und dann, weiß nicht, es kamen da irgendwelche privaten Befindlichkeiten hoch.
Das habt ihr also unterschätzt. Und dann setzt man drauf, man investiert natürlich auch durchschnittlich etwas mehr an Zeit und drauf, weil man denkt, okay, das lohnt sich jetzt wirklich. Und wenn das dann nicht kommt, dann hat man auch erstmal wieder viel Arbeit und Zeit in die Tonne gedrückt dann, oder?
Ja, absolut. Na, und ich glaube, so ein anderes, kannst du dir vorstellen, damals der Wechsel oder der Schwenk von B2C auf B2B, es konnte ja keiner absehen, ob das die richtige Entscheidung ist. Also da haben wir radikal im Prinzip den Anker bei 150 km/h geworfen. Ja. Und keiner wusste, ob der andere Weg danach besser ist oder ob der richtig ist. Ich glaube, das ist einfach ein Teil, muss halt das Risiko gehen. Oftmals sitzen wir heute da, ja Mensch, irgendwie so B2C ist doch irgendwie geil.
Ja, ich denke da auch immer dran, so wenn du vorhin hast du gesagt, die Nest-Thermostate und so.
Ja, ja.
Es ist natürlich immer so ein erster schneller Reflex bei allen Produkten, besonders im Energiemarkt. Das ist immer gleich, White Label können ja andere dann vertreiben. So immer so auch, das ist immer so der zweite Gedanke. Ja. Und ich denke, das ist natürlich harziger, das andere, aber da kannst du ja, denke ich, gefühlt auch immer, da kannst du eine richtige Community, richtige Base aufbauen. Und wenn das groß ist, dann kannst du die B2Bs, die sind dann leicht einzufangen sozusagen, aber
das stimmt.
Was lockt euch heute noch an diesem B2C, dass ihr, ist das einfach das näher dran sein oder?
Ja, das näher dran sein und einfach manchmal auch nicht abhängig vom Partner sein, sondern einfach das selbst in der Hand zu haben.
Ja, genau.
Und manchmal denke ich, Mensch, wir haben es besser verstanden, aber er macht es halt trotzdem so. Also.
Ja. Ja, genau, weil ihr seid irgendwann B2C, ihr habt gesagt, ihr habt es gut verstanden, habt euch dann zurückgezogen, die anderen sind dazwischen rein, haben ihr Verständnis mitgebracht von B2C, was sich dann nicht unbedingt mit eurem deckt, aber haben dann auch gesagt, ja, jetzt machen wir das aber, diese Schnittstelle, und dann seid ihr so ein bisschen, das verstehe ich gut, ja. Ja, okay. Super. Also wirklich gute Geschichte mit Hochs und Tiefs, mit so einem coolen Anfang da mit dem Silicon Valley Drive. Und wo steht ihr jetzt? Was ist so der nächste Meilenstein auf eurer Vision, da diese führende Betriebsplattform des dezentralen Energiezeitalters zu werden? Gibt es irgendein großes Brett, an dem du gerade bohrst? Oder was du so siehst, was der nächste Schritt wäre für eure Company?
Also der nächste Schritt für uns ganz klar, Internationalisierung. Also wir sind jetzt in der Dachregion relativ stark, auch in den ersten Benelux-Ländern. Mhm. Aber jetzt wirklich die anderen europäischen Länder angehen. Wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal stark wachsen, was so die Mannstärke angeht, also vom Team her. Und ja, also ich glaube, das ist für uns wirklich das relevant werden. Und wir messen bei uns ja Impact immer sozusagen in Connected Devices, also wie viele Geräte sind draußen und wie viel aggregierte Menge haben wir.
Und intern. Kannst du die Zahlen raushauen?
Nee, das ist eine KPI, aber wir haben halt festgestellt, es macht halt für den Impact und für den Markt einen großen Unterschied, habe ich, ich nenne es mal, 500 kleine Heimspeicher angeschlossen oder habe ich 100 Teslas, Tesla Model S über meine 22 AC oder 100 kW DC-Ladesäule angeschlossen. Das heißt, also einfach der Impact, den Leistungsimpact, den ich hätte und haben werde, der ist einfach dadurch viel größer. Und die Frage ist immer, wie können wir einfach mit unseren Partnern maximal relevant werden?
Okay. Und so eine Internationalisierung, ich meine, man denkt, das ist ja nicht nur einfach so die Website-Sprache auf Englisch umstellen oder auf Italienisch oder was auch immer. Wie geht ihr sowas an? Sucht ihr euch da Partner oder versucht ihr das so organisch von innen heraus? Ich spreche im Podcast hier auch oft mit so Company-Bildern oder so Corporate Innovation-Einheiten und diese Scale-Up-Phase, sagen viele, ist dann nochmal ein ganz anderer Schnack. So dieses, da wird nochmal richtig an der Organisation oft, wenn Sachen verändert oder keine Ahnung, bei Netflix in dem Buch, da musste der Gründer dann doch zurücktreten und so ein bisschen das Feld so einem richtigen gewieften COO überlassen für eine Weile.
Also bei uns Strategie würde auf jeden Fall sein, ich nenne es mal so, die angrenzenden Länder Benelux und Dach können wir sehr gut aus den Offices Aachen, München abbilden.
Ja, deswegen ist mal gut in Aachen und in München zu sein.
Ja, aber wir werden auf jeden Fall die anderen Ländern, haben wir eine Strategie, das werden wir aus den einzelnen Ländern heraus bespielen. Also da werden wir so eine Art kleines Team, so eine kleine Taskforce erstmal aufbauen, Land, die den Markt einmal aufräumt.
Okay. Und habt ihr jetzt großen Druck im Moment oder sagt ihr, nee, ich habe Zeit und Geld und Investoren, die mit mir auch so die lange Strecke gehen und nicht jetzt sagen, ja, ich wollte eigentlich im nächsten Jahr einen Exit machen. Könnt ihr mal die Connected Devices jetzt irgendwie, keine Ahnung, hochballern?
Nee, also ich glaube, jeder, der im Energiemarkt investiert oder was gründet, das sind halt, ich würde es, das ist nicht mal Marathon, das sind Ultraläufe, die man hier angeht. Das heißt also, ich glaube, Druck gar nicht so sehr von außen, sondern eher so von einem selbst, weil wir das Gefühl haben, der Markt, da ändert sich was.
Ja.
Wir können jetzt wirklich was mitbestimmen, mitgestalten.
Ja.
Und jetzt eigentlich ja rechtzeitig bei den richtigen Kunden und Partnern vor Ort zu sein. Das treibt uns an.
Ja. Ja, man weiß, man bewegt was, es bewegt sich so viel und du weißt nicht, wo ist jetzt unser maximaler Hebel, ne? Wo setzen wir den an?
Genau.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Cool, David, zum Schluss. Ich habe immer noch so eine Frage, ob du irgendwas hast, was dich inspiriert. Irgendwelche Leute, Organisationen, Bücher, Podcasts, irgendwas, wo du immer hinguckst, um dich zu inspirieren oder auch wieder zu motivieren. Gibt es da so, so Personen, Organisationen, irgendwelche Bücher, die du den Hörern vielleicht mit auf den Weg geben willst?
Also ich glaube, Podcasts höre ich recht viele. Also ganz klasse finde ich den OMR-Podcast.
Ja, ist auch mein geheimes, kleines, inneres Vorbild.
Philipp Messer,
ja? Ja, genau. Genau.
Finde ich super. Also einfach, es sind extrem spannende Geschichten und vor allem jetzt nicht nur irgendwie von Gründern, sondern querfeldein von Leuten, die was erlebt haben. Ich höre mir natürlich immer mal wieder so Gründerszenen, Podcasts an. Mhm. Und es gibt jetzt von OMR übrigens auch eine Silicon Valley Version für alle. Die gibt es ja vielleicht schon ein paar Folgen draus, finde ich auch ganz super.
Was machen die da?
Dann die interviewen im Silicon Valley meistens Deutsche, die erfolgreich in den USA sind, von denen man eigentlich in der Regel noch nie was gehört hat.
Ja.
Also ein bisschen so die amerikanische Sichtweise drauf zu bekommen.
Und im Energiemarkt, ich denke immer, ja, das OMR, Digitalmarketing, alles wunderbar. Dann denke ich immer, okay, wo gibt's das in der Energiewirtschaft oder so? Wo gibt's so Ähnliches? Oder
Timo Eggers.
Ja, genau. Das möchte ich gerne sein, aber
Nee, also es gibt jetzt, mir fällt jetzt per se keine wirkliche Person ein.
Oder in der Organisation, wo du sagst, Mensch, die machen es wirklich gut. Ist zum Beispiel Sonnen für dich so ein Vorbild irgendwie, die so ein bisschen, ja, keine Ahnung, auch an ähnlichen Stellen unterwegs sind?
Ja,
so
auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ein Vorbild. Also ich glaube, die haben es super gemacht, super executed. Also ich glaube, eine absolute Erfolgsstory für den gesamten Energiemarkt, weil, ja, ich glaube, war der relevanteste Exit oder die größte Erfolgsgeschichte. Also absolut find ich super. Mir fällt jetzt per se jetzt im Energiemarkt jetzt keine so andere Person ein, wo ich jetzt sage, Mensch, da gucke ich so richtig hin. Das ist eigentlich eine gute Frage.
Ja, ich habe das nämlich, weil das ist immer so, beim OMR lese ich dann immer, ja, wir haben die Thought Leader der digitalen Marketing-Szene. Und da denke ich, okay, und wer sind die Thought Leader der energiewirtschaftlichen Szene? Und also ich habe dann auch mal da bei LinkedIn gefragt und hier und dort so ein bisschen die Kanäle angezapft. Und ja, da gibt es schon so ein paar Personen. Und ich meine, auch unter anderem warst du da auch genannt, sozusagen, wo man mal hinschauen sollte, wo man sich das mal anhören sollte. Und ich mache das hier jetzt gerade nochmal auf. Vielleicht auch so ein bisschen meine Roadmap an Leuten, mit denen ich jetzt hier gerne noch sprechen möchte. Natürlich ist im Moment so Power Cloud immer in aller Munde, sage ich mal.
Stimmt.
So auf der, ja, die ordentlich pushen.
Aber das finde ich bei denen zum Beispiel interessant. Ich glaube, die machen einfach, die machen richtig gutes Business, aber ziemlich wenig Neues. So kommt es mir zumindest vor.
Ja, es ist, du meinst, es ist die alte Abrechnungswelt sozusagen oder?
Nee, also einfach mir begegnen die jetzt nicht sonderlich oft in irgendwelchen Magazinen oder laufen über den Weg, aber ich finde es absolut klasse, was sie da aufgebaut haben. Also ich finde es halt, ich glaube, voller Fokus aufs Geschäft, auf ein geiles Produkt, auf eine geile Company. Nee, das stimmt. Also es gibt natürlich spannende Firmen natürlich im Energiemarkt. Aber zum Beispiel eine Sache, die ich ganz spannend fand, ich hatte mich neulich mit dem Christian Daimann von Tadeau getroffen und hat mir nur erzählt, dass sie jetzt eine Million verkaufter Thermostate haben, die schon live.
Von Tadeau, ach so, genau.
Von Tadeau. Ja. Das muss ich sagen, fand ich eine ziemlich, ziemlich coole Zahl, weil eine Million ist schon einfach relevant und signifikant. Und ja.
Tado hat eine Million von diesen Thermostaten draußen, ja?
Ja.
Okay. Ja, das ist auch so, Tado, klar, warum fallen mir die eigentlich nicht ein? Weil ich habe immer früher bei diesem Eco-Summit so die Videos mir angeguckt. Das ist ja auch so eine Szene oder so eine Bühne. Und natürlich, es ist immer so ein bisschen, die waren dann 6-7 Mal da und dann denkt man, ja, Tado, ewiges Beispiel, genauso wie Tamondo. Aber die machen natürlich im Stillen weiter, wenn es gut läuft. Und irgendwann ist es dann soweit, dass, keine Ahnung, so ein Tado-Thermostat bei Aldi oder bei Lidl liegt. Und dann ist meistens so, dann ist der Massenmarkt da. Und ja, gute Info und auch nochmal guter Hinweis. Würde ich auch gerne wahrscheinlich nochmal mit denen so einen Podcast machen. David, ich danke dir. War super interessant für mich. Ich denke auch für die Hörer und ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit.
Vielen Dank, Timo. Hat Spaß gemacht.
Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank.